Ja, lieber Herr Reinitzer, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal ganz herzlichen Dank zum einen für die Einladung, zum anderen aber auch für diese freundliche Einleitung zu dem Vortrag, den ich heute Abend über Peak Oil und Klimawandel halten möchte. Ich habe ganz bewusst nicht Fukushima und Energiewende in den Titel gestellt, denn das, was wir unter Energiewende heute in den Zeitungen lesen, das wird üblicherweise als der 10-Jahres-Zeitraum aufgefasst bis 2021, 2022, dem Abschalten des letzten Kernkraftwerks. Das, vor dem wir stehen, was wirklich die Energiewende ist, dauert aber viel länger. Da reden wir über Jahrzehnte, da reden wir über einen Zeitraum, der sich sicherlich bis 2050 erstrecken wird. Und das ist eigentlich die Zeitskala, auf der wir agieren sollten. Alles, was nur auf die nächsten 10 Jahre zielt, das zielt viel, viel, viel zu kurz. Dennoch werde ich ein bisschen auf die Situation nach dem Abschalten der Kernkraftwerke eingehen und zumindest den jetzigen Stand der Erkenntnisse versuchen darzustellen, welche Folgen dieses Abschalten für die Stabilität unserer Energiesysteme, insbesondere unseres Elektrizitätssystems, haben wird. Ein Vortrag über Energiefragen leite ich typischerweise mit diesem Bild ein, was vor 2 Jahren auf dem Titelblatt der DFG Forschung zu sehen war. Das ist das Forschungsmagazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich war der Editor dieses Heftes. Und das Bild, ich glaube, wenn Sie drauf gucken, hat ein bisschen so etwas von den Bildern, die man aus Fernsehzeitschriften kennt, unter denen dann steht, was ist das? Denn es ist vielleicht nicht unmittelbar zu erkennen, was das ist, was Sie hier sehen. Das steht ungefähr 15 Kilometer weg von meinem Haus und meinem Institut, was Sie dort sehen. Und es hat was mit Energie zu tun. Das ist das größte Gasometer Europas. Ungefähr 110 Meter hoch, 90 Meter Durchmesser. Und Sie stehen unten in diesem Gasometer und schauen oben in die Kuppel hinein. Also diese runden Strukturen sind das Dach des Gasometers in 110 Meter Höhe. Wenn Sie mal nach Oberhausen kommen, versäumen Sie es nicht, dorthin zu gehen. Das ist ein beeindruckender Raum, in dem ein gläserner Aufzug innen drin hochfährt. Also auch das ist ein Erlebnis für die Schwindelfreien unter Ihnen. Und in diesem Raum haben wir typischerweise Ausstellungen. Im Moment ist dort gerade ein 30 Meter oder 40 Meter hoher Baum aufgebaut. Das ist eine Installation. Der sieht gigantisch aus, wenn Sie unten stehen und dann fahren Sie mit diesem Aufzug hoch auf 110 Meter und dann gucken Sie auf dieses kleine Bäumchen runter. Und genau das Gleiche gilt für die Installation, die Sie an der Stelle jetzt sehen. Das war nämlich ein Kunstwerk von Christo und Jean-Claude 1999 und die haben dieses Kunstwerk The Wall genannt, die Wand. The Wall bestand aus, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr 16.000 Ölfässern, die man aufgestapelt hatte. Auch diese Wand sah gigantisch und unüberwindlich aus, aber wenn man mit dem Glasaufzug hochfuhr, wurde die Wand auf einmal sehr klein und überwindlich. Und dieses Gasometer, dieses Bild steckt voller Symbolik. Das Gasometer war ein Energiespeicher Anfang des 20. Jahrhunderts für die Ruhrindustrie. Dort wurde Gichtgas, Stadtgas gespeichert, um den Energiebedarf zu befriedigen. Das ist da heute nicht mehr drin, dann könnte man da nämlich nicht reingehen. Ist also leer. Die Ölfässer, die dort aufgestapelt sind, waren auch leer. Die nächste Generation Energieträgerspeicher, die auch nicht mehr vorhanden ist. Und sie waren eben, wie gesagt, von unten zu einer unüberwindlichen Wand aufgestapelt, die doch überwindlich schien, wenn man hochfuhr. Vielleicht schaffen wir es also auch, diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit einem gewissen Abstand zu lösen. Und über diese Herausforderungen möchte ich heute sprechen. Zunächst die beiden Titelworte, die ich in meinem Titel Peak Oil Klimawandel genannt habe. Peak Oil ist ein Begriff dafür, dass wir irgendwann auf das globale Fördermaximum für Erdöl hinlaufen werden. Und ab diesem Maximum können wir tun, was wir wollen. Es wird uns nicht gelingen, in einer gegebenen Zeit mehr Öl aus dem Boden herauszuholen. Das liegt daran, dass in den Ölreservoirs das Öl eine gewisse Zeit braucht, um zum Entnahmekopf zu fließen. Und wenn ich mit einer bestimmten Rate entnehme, geht es einfach nicht schneller. Ich kann die Produktion nicht mehr steigern. Das ist eine Projektion unserer Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen. Sie sehen es dort oben, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen. Dort wird vorhergesagt, dass der Peak bei ungefähr 2035 liegt. Das ist aber schon der Peak, der nicht konventionelles Öl einschließt. Also das Kondensat, was man aus Erdgas hat, die ganz schweren venezuelanischen Ölqualitäten, Ölsande aus Kanada, Alberta, die sehr schwierig zu gewinnen sind unter wirklich großem Energieeinsatz auch. Das hier, die untere Kurve, ist das konventionelle Öl. Und da sehen Sie, da sind wir eigentlich schon im Peak drin. Der Peak ist jetzt kein spitzes Maximum, sondern ein Plateau, was irgendwann langsam runtergeht. Interessanterweise sagt die International Energy Agency für 2035 einen Ölbedarf von 4,8 Milliarden Tonnen pro Jahr voraus. Und Sie sehen, da geht es auf maximal 4,5 Milliarden Tonnen. Also da fehlen uns schon 300 Millionen Tonnen. Das ist durchaus erklecklich. Das wird dann dazu führen, dass der Preis hochgeht. Das wird ohnehin alles dazu führen, dass der Preis hochgeht. Es gibt eine andere Vorhersage, die sagt, der Peak ist 2014. Es gibt weitere Vorhersagen, die sagen, das sind eigentlich keine Vorhersagen, sondern Analysen, die sagen, den Peak haben wir schon gesehen. Hier ist nochmal eine aus Science von letztem Jahr, die sagt, bis 2030 können wir noch steigern, aber nur dann, wenn es der OPEC gelingt, ihre Förderung zu steigern. Und ob die das schaffen werden, ist zunächst mal unklar. Und es nützt auch nichts, mehr zu bohren. Das hier sind die entdeckten Ölmengen, diese blaue Kurve hier oben, die Kurve mit den Balken, hier diese Kurve. Das ist das Netto des entdeckten Öls im Vergleich zu dem, was man braucht, an der Stelle zumindest. Das zeigt Ihnen, dass man das Maximum der Entdeckung so Mitte der 60er, 70er Jahre hatte. Das größte Ölfeld der Welt, Ghawar in Saudi-Arabien, was immer noch für einen sehr hohen Anteil des produzierten Öls verantwortlich ist, wurde ungefähr 1950 entdeckt. Und als man dann feststellte, die Entdeckungen gehen runter, hat man halt mehr gebohrt. Das ist diese Kurve hier, dann geht also die Kurve der Bohrungen nach oben. Aber man hat festgestellt, es nützt nichts. Man findet trotzdem nicht mehr Öl, weil man schon relativ viel entdeckt hat. Das heißt nicht, dass gar nichts Neues mehr entdeckt wird. Das Ölfeld vor der Küste Brasiliens, was vor ungefähr 3 Jahren entdeckt worden ist, in 5000 Meter Tiefe, hat nicht ganz das Potenzial von Ghawar, aber das ist schon wirklich ein sehr großes Feld, was entdeckt worden ist. Es kommt also noch was dazu, aber am Ende nützt es nichts fürchterlich mehr zu bohren, und weil Bohren teuer ist, hat man dann die Bohrungen eingestellt. Jetzt mögen Sie sagen, vor 40 Jahren hat man schon gesagt, das Öl reicht noch 40 Jahre, irgendwas muss ja an dieser Analyse falsch sein. Was falsch ist an der Analyse ist, dass die Reichweite immer auf den derzeit herrschenden Stand der Technik bezogen ist. Und was wir gelernt haben über die letzten Jahrzehnte ist, aus einem Ölfeld immer mehr rauszuquetschen. Die Entnahme aus einem Ölfeld ist bei vielen Ölfeldern heute noch bei ungefähr 30%, also 70% bleiben im Boden. Und mit Methoden des sogenannten Enhanced Oil Recovery schafft man es, mehr Öl aus einem gegebenen Feld herauszuholen, und damit kann man die Reichweite nochmal verlängern. Das nützt alles etwas, aber es ist trotzdem relativ klar, irgendwann wird das Öl zumindest zurückgehen, und das in einer Zeit, in der die Menschheit mehr Öl benötigt. Der Verbrauch an Öl geht kontinuierlich hoch. Das heißt, es wird sich eine Schere immer weiter öffnen, und das wird im simpelsten Fall dazu führen, dass der Preis hochgeht. Auch das hat natürlich wieder Folgen. Wenn der Preis hochgeht, lohnt es sich, vorher nicht ökonomisch erschließbare Ölquellen anzuzapfen. Das verlängert die Reichweite nochmal wieder ein bisschen. Aber irgendwann ist physikalisch wirklich Schluss und dann geht nichts mehr. Wir haben eine zweite große Herausforderung, vor der wir stehen, die wir aber langsamer erst spüren. Das ist der Klimawandel. Das hier sind Daten aus dem MPI für Meteorologie, die sind auch im Bericht des International Panel on Climate Change, IPCC, publiziert. Und was man hier sieht, sind zwei unterschiedliche Szenarien, wie sich die Bevölkerung, die Wirtschaft, das Wirtschaften verändern werden. Und aufgetragen ist in dieser Farbgrafik die Temperaturdifferenz in den 30 Jahren zwischen 2071 und 2100 verglichen mit den 30 Jahren 1961 bis 1990. Und je roter und tiefer die Farbe ist, desto höher wird die Temperatur am Ende dieses Jahrhunderts vorherberechnet. Und da sieht man, das obere Szenario ist das Business-as-usual-Szenario. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Da stellt man fest, da gibt es durchaus große Bereiche der Welt, in denen steigt die Temperatur in 5, 6, 7, vielleicht noch mehr Grad. Insbesondere am Nordpol, wo viel Eis ist, was abschmelzen kann. Das würde dramatische Konsequenzen haben. Das würde zu wirklich großen Änderungen von Wachstumsbedingungen, Klima, Meeresspiegel etc. pp. Führen. Im Moment wird das 2-Grad-Ziel ausgegeben, ob das jetzt 1,5 Grad, 2 Grad, 2,5 Grad sind. Man braucht schon eine plakative Zahl und 2 Grad ist sicherlich etwas, was in einem vernünftigen Bereich ist. Das ist sicherlich noch einigermaßen tolerabel. Wenn es wesentlich darüber hinausgeht, wird die Lage zumindest für viele Bereiche der Welt durchaus problematisch. Also auch das ist etwas, mit dem wir umgehen müssen. Das ist ein Bild, da würde ich eben meiner Mitarbeiter sagen, wenn du so ein Bild zeigst, ist eine Katastrophe, kannst du keinem zeigen. Viel zu viel Text drauf. Ich möchte trotzdem durchgehen, weil ich das für ganz sinnvoll halte, ein paar Begrifflichkeiten einfach im Vorfeld zu erklären. Selbst wenn Sie das nicht alles mitnehmen, nehmen Sie ein paar Dinge vielleicht mit und wissen vielleicht am Ende den Unterschied zwischen Energie und Leistung und den Unterschied zwischen Watt und Wattstunden. Vielleicht kriegen wir das hin. Also Leistung wird gemessen in Watt. Und ein Kilowatt sind 1000 Watt, ein Megawatt sind 1 Million Watt, das sind so die typischen Vorsilben. Das ist das, was in jedem Zeitpunkt an, in Anführungsstrichen, Elektrizität vorhanden sein muss. Wenn Sie also eine 100 Watt Birne brennen lassen wollen, muss in jedem Zeitpunkt 100 Watt aus Ihrer Stromleitung an Leistung herauskommen. Die Energiemenge, Energie, die wird gemessen in Wattstunden oder Kilowattstunden. Das ist also die Leistung multipliziert mit der Zeit. Und das ist das, was Sie dem Elektrizitätswerk bezahlen müssen. Wenn Sie also Ihre 100-Watt-Birne eine Stunde brennen lassen, dann müssen Sie dem Elektrizitätswerk nur die Hälfte dessen bezahlen, was Sie für 2 Stunden bezahlen müssen. Denn für eine Stunde haben Sie 100 Wattstunden und bei 2 Stunden haben Sie 200 Wattstunden. Also Zeit mal Leistung ist das, was Sie dem Elektrizitätswerk bezahlen. In der Wissenschaft messen wir Energie meist mit einer anderen Einheit, dem Joule. Joule und Watt sind eigentlich das Gleiche. Es ist nur ein Umrechnungsfaktor von 3,6 Millionen drin. Den muss man halt im Hinterkopf behalten. Aber es sind beides Energiegrößen. Sowohl das Joule als auch das Watt. Aber wenn es um die Elektrizitätsrechnung geht, dann gibt das Watt in der Regel kleinere Zahlen und ist ein bisschen beherrschbarer als dieses Joule. Ein Joule ist extrem wenig. Damit kann man 10 Liter Wasser um 0,000024 Grad erhitzen. Das ist so gut wie nix. Eine Kilowattstunde dagegen ist schon ganz erklecklich. Damit können Sie einen 10-Liter-Eimer von Raumtemperatur zum Kochen bringen. Und wenn wir dann auf die Ebene von wirklich Energiesystemen gehen, dann kommen wir zu wirklich großen Zahlen. Ein AKW-Kraftwerksblock, der hat eine Leistung von 1200, 1300 Megawatt. Also 1000 Millionen Watt, der produziert in einer Stunde 1,2 Millionen Kilowattstunden. Und wenn Sie das bezahlen müssten zu Ihren Haushaltsstromkosten, was natürlich kein ganz fairer Vergleich ist, weil natürlich Netzentgelt und alles Mögliche da drin ist, aber wenn Sie das mit den, ich sag mal, 20 Cent pro Kilowattstunde bezahlen müssen, dann ist der Endverbraucherpreis für diese 1,2 Millionen Kilowattstunden 240.000 Euro. Pro Stunde, das ist ganz ordentlich. Eine Windturbine, 5 Megawatt, produziert 5000 Kilowattstunden und auch nochmal für 1000 Euro Endenergie beim Verbraucher. Auch nicht schlecht für so eine große Turbine. Und jetzt kommen wir zu wirklich ganz großen Zahlen. Diese Vorsilbe hier, EXA, die kannte ich nicht, bevor ich mich mit Energiethemen beschäftigt habe. EXA ist 10 hoch 18, also 1 Milliarde Milliarden. Das ist ziemlich viel. Und Deutschlands Primärenergieverbrauch im Jahr sind eben 14 Exajoule. Und die Welt verbraucht ungefähr das 30-fache von Deutschland. Pro Jahr 435 Exajoule. Das sind Zahlen, mit denen hat man sonst eigentlich nichts zu tun, außer man ist Radioastronom und beschäftigt sich mit den Entfernungen von Galaxien. Das vielleicht als, ich komme gleich nochmal auf solche Energiezahlen zurück. an einer Stelle, wo Sie vielleicht gar nicht damit rechnen. So, jetzt zum Thema Energiewende. Was hat es eigentlich bedeutet, dass wir unsere Kernkraftwerke ausgeschaltet haben? Eine wichtige Frage ist, haben wir eigentlich ohne die Kernkraftwerke noch genug Leistung? Und wir haben in Deutschland eine Behörde, die Netzagentur, die hat am 11.04.2011, also innerhalb des Zeitraums, in dem die Energiewende überprüft worden ist, eine Analyse vorgelegt und hat sich gefragt, haben wir eigentlich genug Leistung in Deutschland? Und dazu muss man eigentlich gucken, was haben wir an installierter Leistung insgesamt? Da muss man gewisse Sachen abziehen, eine Systemreserve, Stilllegung, weil eine Wartung für ein Kraftwerk da ist. Non-usable capacity, das meint zum Beispiel Wind- und Solarenergie. Da hat man sehr viel installierte Leistung, aber die ist nicht zuverlässig verfügbar. Da muss man also einen Abschlag einrechnen. Und das stellt man entgegen dem Leistungsbedarf. Auch da hat man ein paar Abschläge. Was am Ende entscheidend ist, ist, dass die Differenz zwischen der Net Generating Capacity, also dem, was man erzeugen kann, und dem, was man verbraucht, positiv ist. Wenn die Differenz positiv ist, haben wir genug. Wenn sie negativ ist, haben wir ein echtes Problem. Und das hat die Netzagentur sich angeschaut und auch eine Vorhersage gemacht für die nächsten Jahre. Analysiert, welche Kraftwerke gehen außer Betrieb, was bauen wir zu und so weiter und so fort. Und die Bottomline ist, es sind unterschiedliche Szenarien wieder, die türkisfarbene Kurve, die grüne und die pinke Kurve, bis 2017, fast 2020, selbst ohne Zubau, sind wir deutlich im Positiven. Und wenn wir die Kraftwerke, die Kernkraftwerke, die abgeschaltet sind, abziehen, dann haben wir im Winter 1,4 Gigawatt, das ist ungefähr ein Kernkraftwerk, zusätzlich an Leistungsreserve verfügbar. Im Sommer haben wir ein bisschen weniger, 0,4 Gigawatt. Das liegt daran, dass uns dann teilweise Kühlleistung fehlt und man die Kraftwerke nicht in voller Kapazität fahren kann. Deswegen ist es im Sommer ein bisschen kritischer. Bottomline, wir haben genug Leistung in Deutschland, um die Kernkraftwerke abzuschalten. Wir sind zwar nah an der Grenze, aber es geht. Was ein bisschen kritischer ist, ist das Netz auch stabil? Das ist, ich werde gleich drauf kommen, gerade für Sie in Hamburg, eine wirklich interessante Frage. Deutschland ist in 4 Regelzonen aufgeteilt, in denen jeweils ein Netzbetreiber Spannung und Frequenz der elektrischen Energie konstant halten muss. 50 Hertz und dann eben in den Transportnetzen 380 Kilovolt. Das ist die Spannung der wirklich großen Transportnetze. Und ich habe mal aufgezeichnet, die Windenergie in der 50-Hertz-Zone, das ist Ostdeutschland und Hamburg. Also auch Sie sind Teil der 50-Hertz-Regelzone. Und da können Sie von der Homepage 15 Minuten genau runterladen, wie viel Windleistung beispielsweise in dieser 50-Hertz-Regelzone anliegt. Und das habe ich aufgetragen für April 2011. April ist ein dankbarer Monat für sowas. Da gibt es Stürme, da gibt es aber auch Ruhezeiten. November ist auch nicht schlecht. Da gibt es so diese düsteren, trüben Tage, aber auch stürmische Tage. Da sieht man also die größten Fluktuationen. Was wir hier sehen, nehmen wir mal hier den 11. oder 12. April 2011. Da haben wir hier fast gar keine Windleistung in der Nähe von 0 Gigawatt. Und innerhalb weniger Stunden geht die Windleistung auf über 9000 Gigawatt hoch. Wenn Sie jetzt im Hinterkopf noch haben, welche Leistungs- und Kernkraftwerksblock hat, 1200, 1300 Megawatt, das sind 7 Kernkraftwerke, die in wenigen Stunden eingeschaltet werden. Das Äquivalent von 7 Kernkraftwerken. Und damit muss ein Netz fertig werden. Das ist nicht ganz einfach, denn elektrische Energie muss verbraucht werden, so wie sie geliefert wird. Die können Sie nicht irgendwo sich im Netz stauen lassen, die muss weg. Das heißt, wenn Sie keine Verbraucher haben, haben Sie ein echtes Problem. Und das führt dazu, dass das Netz in solchen Situationen tatsächlich instabil werden kann. Das ist 2008 schon mal analysiert worden. Und was man hier sieht, all diese Bereiche hier, wo so pinke Pfeile sind, in denen ist das Netz schon an seiner Belastungsgrenze, selbst bei den noch laufenden Kernkraftwerken. Das sind ganz erhebliche Bereiche in Deutschland. Wenn man die Kernkraftwerke rausnimmt, wird das Ganze noch problematischer, denn die Kernkraftwerke machen etwas, da will ich gar nicht ins Detail gehen, die stellen die sogenannte Blindleistung zur Verfügung, die man zur Regelung des Netzes braucht. Wenn man die nicht hat, wird es schwierig, die Spannung im Netz konstant zu halten. Glücklicherweise hat die Netzagentur gerade letzten Herbst eine nochmalige Analyse durchgeführt und die Bottomline dieser Analyse ist, man kann sich ein sogenanntes außergewöhnliches Fehlereignis leisten. Das ist also was ganz Schlimmes. Nehmen wir an, da bläst ein großer Sturm über Europa und 30 Strommasten einer ganz entscheidenden Trasse knicken alle auf einmal um. Das wäre zum Beispiel so ein außergewöhnliches Fehlereignis. Das kann man sich leisten. Und zusätzlich kann man sich leisten, dass entweder das Kernkraftwerk Brockdorf oder das Kernkraftwerk Philippsburg im Süden ausfällt. Beides geht nicht. Aber eins von den beiden könnte man sich leisten. Aber die Analyse sagt auch, wenn Brockdorf ausfällt, dann wird es hier in Hamburg schwierig. Dann geht nämlich die Spannung hier im Transportnetz ziemlich weit runter. Und dann kann es hier in Hamburg wirklich Probleme geben. Und das Plädoyer der Netzagentur ist, als allerdringendstes, was getan werden muss hier in Hamburg, ist die Leitung fertigzustellen zwischen Hamburg-Krümmel und Schwerin. Da gibt es eine Lücke. Und da wird dringend eine Leitung gebraucht, um diese Situation zumindest kurzfristig zu beherrschen. Wie gesagt, selbst mit Brockdorf und dem außergewöhnlichen Fehlereignis lässt sich die Situation wahrscheinlich noch beherrschen, aber da wird es dann wirklich schon eng. Dennoch, wie gesagt, ich möchte nicht die ganze Zeit verwenden auf den Ausstieg aus der Kernenergie. Denn das ist eigentlich zu kurz gegriffen. Wir müssen uns einen längeren Zeitraum vorgehen. Und die Energiewende dauert länger als die 10 Jahre, die wir vor uns haben, bis zum Abschalten des letzten Kernkraftwerks. Und wir werden nach allen Szenarien noch relativ lange auch fossile Energieträger nutzen. Darauf muss man sich wohl auch einrichten. Und wenn man fossile Energieträger nutzt und wir den Klimawandel, der durch das CO2 zumindest mitverursacht wird, im Hinterkopf haben, dann ist es nicht unwichtig, sich anzugucken, wie viel CO2 pro Megajoule Energie durch die unterschiedlichen Energieträger erzeugt wird. Und wenn man sich das anschaut, das sind rein chemische Gründe, dann stellt man fest, Kohlenstoff, und das ist das wesentliche aktive Ingredienz der Kohle, hat mit Abstand die höchste CO2-Produktion pro Kilowattstunde. Flüssige Kohlenwasserstoffe, das sind Benzin, Diesel, sind deutlich niedriger. Und von den fossilen Energieträgern ist Methan, und das ist der wesentliche Bestandteil von Erdgas, unter CO2-Emissionsgesichtspunkten, also hinsichtlich Klimaschädlichkeit, der, jetzt wollte ich sagen, attraktivste Energieträger, vielleicht sollte man sagen, der am wenigsten unattraktive. Weil dort pro Megajoule die wenigsten CO2-Emissionen entstehen. Und es gibt sogar fortgeschrittene Konzepte, dass man das Methan, CH4, in C und H2, Wasserstoff, aufspaltet, nur den Wasserstoff verbrennt und den Kohlenstoff in irgendwelche Bergwerke einlegt, dann entsteht überhaupt kein CO2 mehr. Man hat immer noch 50% des Energiegehalts des Methans genutzt. Also selbst dazu gibt es Konzepte. Methan ist also durchaus ein attraktiver Energieträger. Und er hat eine weitere attraktive Eigenschaft. Die mittlere Reichweite von Methan ist noch was länger als die mittlere Reichweite von Erdöl. Das ist wieder eine Analyse unserer Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die sagt, wir haben ungefähr 190 Milliarden Kubikmeter Erdgas noch. BP im World Energy Bericht sagt 187, also da decken sich die beiden Angaben fast völlig. Wir brauchen im Jahr ungefähr 3 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, die rechnerische Reichweite der Erdgasreserven sind irgendwas wie 60, 65 Jahre. Und dazu haben wir noch Ressourcen, die wir heute technisch oder wirtschaftlich noch nicht anzapfen können, die aber auch nochmal in der gleichen Größenordnung sind. Und was noch interessanter ist, es gibt unkonventionelles Gas, was in den USA mittlerweile schon ungefähr 30% des Gasbedarfs deckt. Erdgas ist in den USA ungefähr nur ein Drittel so teuer wie in Europa, eben genau wegen dieser unkonventionellen Gasvorräte. Das sogenannte Schiefergas, Tightgas, also eingeschlossenes Gas, Kohleflotsgas, Erdgas in wasserführenden Bodenschichten und die sogenannten Gashydrate. Und wenn wir da gucken, das sind ganz erhebliche Ressourcen. Das ist also heute noch nicht wirtschaftlich teilweise jedenfalls förderbar im Vergleich zu den Reserven. Aber da sieht man, da reden wir über, wenn wir das mal addieren, über irgendwas wie 2700 Milliarden Kubikmeter im Vergleich zu den etwa 190, die heute an Reserven verfügbar sind und ausgebeutet werden können. Das heißt, potenziell haben wir mit dem Erdgas noch eine Energieressource, die uns sehr, sehr lange in die Zukunft bringen kann, zu relativ geringen CO2-Kosten im Vergleich zu den anderen fossilen Energieträgern. Und es gibt ganz faszinierende Erdgasvorkommen, an die nur noch nicht ganz leicht ranzukommen ist, die sogenannten Gashydrate. Das sind im Prinzip Strukturen von Eis. Hier haben Sie eine Molekülstruktur, das sind also Käfigverbindungen, die aus Wassermolekülen gebildet werden. Und diese Käfigverbindungen, die Struktur dieser Käfigverbindung schafft Hohlräume, in denen kann ein Erdgasmolekül, ein Methanmolekül fest eingeschlossen sein. Diese Gashydrate sind stabil bei sehr hohen Drucken und tiefen Temperaturen, so um die 0 Grad etwa. Also zum Beispiel auf dem Boden der Ozeane in Permafrostgebieten. Und wenn Sie die rausholen, sind das so weiße Brocken, die sehen aus wie Eis. Können Sie auch im Labor herstellen unter Druck und genügend tiefer Temperatur. Wenn Sie dann Feuerzeug halten, dann brennt dieses Eis, weil es Methan entweicht und dabei verbrennen kann. Die Schätzungen, wie viel von solchen Gashydraten vorhanden sind, die variieren um Faktor 1000 zwischen der niedrigsten und der höchsten. Das ist eine der unsichersten Zahlen in der Wissenschaft, die ich kenne. Und selbst die niedrigste Zahl ist in der gleichen Größenordnung wie die bekannten Reserven an konventionellem Methan. Also wie gesagt, potenziell ein sehr ergiebiger Energieträger, wenn wir es schaffen, sie CO2-frei zu nutzen, sogar ein sehr guter Energieträger unter dem Gesichtspunkt Klimawandel. Wir müssen nur aufpassen, dass das Methan selbst nicht in die Atmosphäre gelangt, denn der Klimaeffekt des Methans ist 25 Mal so hoch wie der des CO2. Also da müssen wir schon aufpassen, dass das nicht entsteht. Wie könnte man es schaffen, diese CO2-Emissionen zu reduzieren, auch bei Methan, wo die verhältnismäßig gering schon sind? Na, zum einen kann man, habe ich schon gesagt, das Methan spalten in Kohlenstoff und Wasserstoff, den Kohlenstoff einlagern und nur den Wasserstoff nutzen. Eine andere Option ist das sogenannte Carbon Capture oder Carbon Dioxide Capture and Sequestration, das heißt, man fängt aus Verbrennungsprozessen das CO2 ab und gibt es über Pipelines an irgendeinen Ort, wo man es hoffentlich für unendliche Zeiten in den Boden bringen kann. Und ich meine unendliche Zeiten. Radioaktivität klingt ab, CO2 bleibt zunächst mal CO2. Das darf also nicht wieder rauskommen. Ob das möglich sein wird, das muss sicherlich noch untersucht werden. Ich glaube nicht, dass wir soweit sind, sicher sagen zu können, wir können CO2 in beliebigen Bodenformationen einlagern. Es wird allerdings schon an 3 Projekten in der Welt auf der Millionen Tonnen pro Jahr Skala gemacht. Das uns nächste ist in Sleipner in Norwegen. Da hat man ein Erdgasvorkommen und das Erdgas hat sehr hohe CO2-Anteile. Das darf man nicht in die Pipeline reinbringen. Das ist also kein Verbrennungsprozess, sondern da wird aus dem Erdgas CO2 abgeschieden und zurück in den Boden gepresst und dort in unterseeische Formationen eingelagert. Da hat man jetzt ungefähr 20 Jahre Erfahrung mit der CO2-Speicherung. Aber wie gesagt, eigentlich müssen wir über Millionen reden hier, denn das CO2 bleibt dort vermutlich erstmal als CO2. Glücklicherweise, und das ist, glaube ich, wirklich eine gute Botschaft, wir haben in der Welt genug Energie, auch ohne dass wir auf fossile Energiequellen, ich sage manchmal Quellen, Energie wissenschaftlich kann man nicht erzeugen oder vernichten, aber ich spreche doch umgangssprachlich gelegentlich mal von Energiequellen, sehen Sie es mir nach. Eigentlich verwandeln wir Energie nur von einer Form in die andere, aber das Leben wird leichter, wenn ich gelegentlich auch mal Quellen sagen darf. Wir haben eigentlich genügend Energie, ohne auf fossile Quellen zurückgreifen zu müssen. In der Sahara kommt über die Sonne auf einen Quadratmeter eine Leistung von einem Kilowatt an. Das ist eine Menge. Da könnten Sie eine 1000 Watt Birne mit betreiben oder 1000 Watt Birnen mit einem Quadratmeter Sonnenenergie der Sahara. Wenn ich jetzt sage, das schaffe ich natürlich nicht, die hundertprozentig umzuwandeln, sondern ich nehme eine ganz schlechte Solarzelle. Die besten Solarzellen, die wir kennen, haben eine Effizienz von 17%. Sowas können Sie heute kaufen. Wir sagen, wir haben eine ganz schlechte mit 10% nur Wirkungsgrad. Und außerdem kann man die nur am Tag betreiben, weil in der Nacht die Sonne nicht scheint. Dann brauche ich für 5 Kilowatt 100 Quadratmeter. Das ist eine einfache Dreisatzrechnung. Warum sage ich 5 Kilowatt? 5 Kilowatt sage ich deswegen, weil der Mitteleuropäer einen Leistungsbedarf von 5 Kilowatt hat. Jeder von Ihnen, ich im Durchschnitt, brauchen wir ständig eine Energieleistung von 5 Kilowatt. Das ist das, was wir insgesamt, um den Lebensstandard zu halten, den wir jetzt haben, benötigen. Jeder von Ihnen persönlich leistet 100 Watt im Grundumsatz. Und wenn Sie sich richtig anstrengen, ganz schnell Fahrrad fahren, ganz schnell laufen, können Sie nochmal 100 Watt drauflegen. Also 100 Watt macht jeder ohnehin schon, dadurch, dass wir hier sitzen, also ich weiß nicht, 150 Leute, wir produzieren hier schon 15 Kilowatt Wärmeenergie. Deswegen wird es auch langsam wärmer. Und wenn Sie sich anstrengen und sich selbst noch Ihre Energie erzeugen möchten, die Sie verbrauchen, wie gesagt, Sie schaffen, wenn Sie nicht hervorragend trainiert sind, nochmal 100 Watt. Um also 5 Kilowatt an Leistung ständig nutzen zu können, braucht jeder von uns 49 kleine Energiesklaven, die die restlichen 4,9 Kilowatt bereitstellen. Und diese kleinen Energiesklaven sind Öl, Gas, Kohle, Kernenergie, Solarenergie und so weiter. Das gewährleistet unseren Lebensstandard. So hart muss man das sagen. Selbst schaffen wir 100 Watt. Punkt. Trotzdem, die Botschaft ist nicht schlecht. Also, 100 Quadratmeter für 5 Kilowatt. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass wir 700.000 Quadratkilometer Wüstenfläche brauchen, um 7 Milliarden Menschen, die Weltbevölkerung, auf den Energiestandard des Mitteleuropäers zu bringen. Die meisten Menschen der Welt können dabei hochgehen. Es gibt manche Bevölkerung, manche Länder, die müssen leider ein bisschen runter. Aber wie gesagt, 700.000 Quadratkilometer. Und wenn man das jetzt in die Wüste projiziert, dann braucht man so viel Wüstenfläche für Deutschland. Wie gesagt, 10% Wirkungsgrad. Weniger, als wir heute technisch locker schaffen. So viel Wüste brauchen wir für Europa und so viel Sahara brauchen wir für die Welt. Also die Welt kriegt ausreichend Energie durch die Sonne geliefert, um im Prinzip uns auf einen vernünftigen Energiestandard existieren zu lassen. Und wahrscheinlich schaffen wir es sogar, auf 2 Kilowatt runterzugehen und immer noch gut zu leben. Also so viel braucht man vielleicht gar nicht. Aber wir haben natürlich ein großes Problem. Wir haben keine Infrastruktur dafür. Es gibt ja niemanden, der in der Wüste sowas wartet. Wir haben keine Leitung, nichts. Solarenergie kommt ziemlich verdünnt an. Also wir brauchen schon eine riesige Fläche in der Wüste, selbst wenn das auf dieser Projektion nur wie so ein kleines Quadrat aussieht. Die Energie fließt unstetig. In der Nacht gibt es halt dann gar nichts. Also auch dazu braucht man eine Lösung. Wir bekommen oft nur elektrische Energie. Die meiste regenerative Energie kommt elektrisch. Aber ein Drittel unseres zumindest deutschen Energieverbrauchs brauchen wir für Mobilität. Und die funktioniert im Moment noch nicht elektrisch. Da brauchen wir also eine andere Lösung. Die lässt sich schlecht speichern und es ist im Moment deutlich teurer als das, was wir fossil haben. Also da gibt es schon noch Probleme. Wo können wir die Energie dann hernehmen? Ich werde sowohl auf die Solarenergie als auch auf andere Quellen eingehen. Biomasse ist eine gute Form von Energie, weil die ist stetig verfügbar. Die kann ich dann verbrennen oder nutzen, wenn sie anfällt. Und es gibt unzählige Studien, wie hoch das Biomassepotenzial der Welt ist. Ich glaube, wenn man realistisch rechnet, das hat das IFOI-Institut in Heidelberg ausgerechnet, realistisch gerechnet, liegt man wahrscheinlich tatsächlich hier irgendwo in diesem Bereich, den IFOI analysiert hat. Also sagen wir mal bei 100, 150, 200, vielleicht auch ein bisschen mehr Exajoule. Für 2050 wird ein Weltenergiebedarf von ungefähr 900 Exajoule vorhergesagt. Da merkt man, zumindest sind wir in der gleichen Größenordnung. Also Biomasse wird nicht den gesamten Energiebedarf der Welt decken, aber erklecklich beitragen. Sagen wir vielleicht 10%, 15%, so in der Dimension. Und Biomasse ist eine Energiequelle, die steht ständig zur Verfügung, die kommt nicht fluktuierend an. Also das ist schon mal nicht schlecht. Sie wissen, alle Kraftstoffe kann man aus Biomasse herstellen, aus Raps zum Beispiel durch die sogenannte Umästerung, aber damit konkurriert man direkt mit Nahrungs- und Futtermitteln. Außerdem ist die Energiebilanz dieser Prozesse oft äußerst fragwürdig. Weizen in der Ukraine, Zuckerrohr in Pakistan hat eine CO2-Bilanz, die ungefähr so schlecht ist, als würde man Kohle verbrennen. Also das macht keinen Sinn, solche Biokraftstoffe zu erzeugen. Man muss schon genau hingucken. Bioethanol in Brasilien oder Mosambik dagegen hat nur ungefähr ein Viertel der CO2-Belastung von Kohle. Und deswegen versucht man heute eigentlich auf Biokraftstoffe der zweiten Generation zu gehen, wo man aus der Biomasse über einen Hochtemperaturprozess ein Gas erzeugt und aus dem Gas kann man dann ein absolut hochwertiges Dieselkraftstoff machen, den sogenannten Fischer-Tropsch-Kraftstoff, ein Prozess, der vor ungefähr 80 Jahren in unserem Institut erfunden worden ist von Franz Fischer, der erste Direktor war, und seinem Mitarbeiter Hans Tropsch. Oder man kann einen anderen Weg gehen, man kann Zellulose, die Strukturbestandteile von Pflanzen, also nicht die Früchte, in kleine Stückchen zerhacken und die dann zu Zucker umsetzen. Und das ist das Einzige, was ich Ihnen aus meiner eigenen Forschung jetzt zeigen will, aber das möchte ich zumindest ganz kurz machen. Man wird natürlich nicht hier so ein Naturdenkmal, so eine Hainbuche zu Bioethanol umwandeln wollen. Da haben wir vielleicht doch Besseres, zum Beispiel solches sogenannte Switchgras. Es gibt unterschiedliche Grassorten, die man dafür benutzen könnte. Und wenn man chemisch reinguckt, dann besteht diese Struktur der Gräser aus der sogenannten Lignocellulose, aus Zellulosefasern, die durch Hemicellulose, das sind andere Moleküle, vernetzt sind und durch das Ligningerüst zusammengehalten werden. Das ist extrem stabil. Nur weil das so extrem stabil ist, können wir Holz als Werkstoff nutzen. Wäre Lignocellulose, also Holz, nicht so stabil, dann würden sich Mikroorganismen hier ständig gütlich dran tun und innerhalb von wenigen Wochen wäre dieses Pult hier weg. Aber Zellulose ist durch diese Struktur extrem widerstandsfähig. Und da setzt unser Prozess an. Wir wollen aus der Zellulose die Urbestandteile rausholen. Die bestehen nämlich aus Zucker. Das ist Glucose, Traubenzucker. Zellulose ist ein Polymer aus Traubenzucker. Und es ist die Schwierigkeit, diesen Traubenzucker da rauszuholen. Und unser Prozess schafft es, da vermahlen wir die Zellulose mit einem Katalysator 2 Stunden lang und dann geben wir Wasser dazu und dann ist das flüssig. Also da kann man tatsächlich Buchenholz einsetzen. Das hier ist die Kurve für Buchenholz oder den Abfall bei der Zuckerproduktion vom Zuckerrohr. Da wird 2 Stunden gemahlen, Wasser zugesetzt, haben sie eine wasserklare Flüssigkeit, die sie weiterverarbeiten können zu Bioethanol, zu Chemikalien und anderem. Und das ist eine der Forschungsrichtung, an der wir arbeiten. Also da kann man vielleicht Biokraftstoff machen, ohne zu konkurrieren mit Nahrungs- und Futtermitteln. Ein anderes Thema sind Solarzellen zu niedrigen Kosten. Im Moment sind wir noch zu teuer. Die Kosten sind zwar dramatisch runtergegangen, aber wir sind immer noch zu teuer. Und das ist eines der großen Hindernisse für den Einsatz von Solarzellen. Da gibt es unheimlich viel an Forschungsaktivitäten, wie man die Preise runterdrücken kann. Diese sogenannten multikristallinen Zellen haben nicht ganz den hohen Wirkungsgrad wie die einkristallinen, aber das war ein ganz wesentlicher Schritt bei der Kostenreduktion von Solarzellen. Und vielleicht kommen wir irgendwann tatsächlich dahin, dass wir sogenannte organische Plastik-Solarzellen erzeugen können, die man vielleicht aufstreichen kann, die sehr dünne Schichten sind und die damit kostengünstig elektrische Energie verfügbar machen würden. Windturbinen, auch das ist gerade hier im Norden ein hochinteressantes Thema. Am Land sind die größten Windturbinen, die es gibt, 7,5 Megawatt. Das ist gewaltig. Das sind Riesenturbinen. Sie sehen da Rotordurchmesser 127 Meter. Das ist langsam auch die Grenze, wo man hinkommen kann, denn die kriegen sie ja nicht mehr transportiert über Straßen. Irgendwo kommen sie, wenn sie mal so ein LKW mit Windturbinen auf der Autobahn gesehen haben, dann wissen sie, viel größer kann man die nicht mehr bauen, um die noch an den Bauplatz zu bekommen. Und offshore reden wir auch über 5 Megawatt Turbinen, 126 Meter Rotordurchmesser. Die müssen natürlich enorm stabil sein, Denn jedes Mal, wenn die ausfallen, muss eine Wartungsmannschaft irgendwo auf die offene See raus und muss die Windturbinen reparieren. Also eine der größten Forschungsherausforderungen ist tatsächlich, solche Windturbinen so wartungsarm wie eben möglich zu machen, weil sie nur dann eine Chance haben, diese Systeme wirtschaftlich mit hoher Energieausbeute zu betreiben. Also, es sieht so aus, als könnten wir genügend Energie gewinnen, aber wir haben ein Problem. Und unser Problem ist das Speicherproblem. Das ist eine Vorhersage, wie unser Energiemix 2050 oder 2100 aussehen könnte. Und Sie sehen, dieser ganze Bereich, blau und gelb, ist unstetig anfallende Energie. Das ist Wind oder Sonnenschein. Und damit haben wir ein Speicherproblem. Denn manchmal scheint eben die Sonne, manchmal bläst der Wind und manchmal nicht. Das habe ich Ihnen hier nochmal gezeigt. Das ist ein anderer Monat, das ist jetzt November 2008, hat man auch runtergeladen. Sehen Sie die gleichen Fluktuationen wie April 2011. Hier habe ich aber als Overlay nochmal, was Sie jetzt gleich sehen bei der Überblendung, die Sonnenenergie, Photovoltaik in der gleichen Zone aufgezeichnet. Da stellen Sie fest, hier, das war so ein echter Novembertag. Kein Wind, nebelig, alles trübe, man möchte am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben. Da haben sie keinen Wind, wenn ich jetzt überlege, das Gelbe, da haben sie auch keine Sonne, da haben sie gar nichts. Und Sie sehen, die Sonne scheint natürlich sowieso nur am Tag und in der Nacht gibt es nichts. Also das muss man schon irgendwie ausgleichen und damit muss man speichern. Außerdem geht die Skala nicht auf mehrere tausend hoch, sondern nur bis ungefähr 140. Also Solarenergie war zumindest 2008 noch viel zu wenig installiert. Ein großes Problem ist, wie betreiben wir Autos? Wenn wir kein Öl mehr haben, wird es schwierig, Autos zu betreiben. Denn Verbrennungsmotoren, Diesel, ist eine extrem effiziente Art, Energie zu verpacken. Für 500 Kilometer Fahrstrecke brauchen Sie 37 Liter von irgendeinem Modellauto, was da gerechnet worden ist. Das können Sie in einen Tank von 46 Litern einbauen. Würden Sie das Gleiche mit einem Wasserstoffauto und einer Brennstoffzelle erreichen wollen, dann brauchen Sie 170 Liter Wasserstoff und der Tank hat insgesamt ein Volumen von 260 Litern. Und möchten Sie das mit einer Batterie machen, selbst mit der fortgeschrittensten Batterietechnologie, die wir heute haben, Lithium-Ionen-Batterie, dann hat die Batterie 380 Liter, das Gesamtsystem hat 670 Liter und das wiegt fast eine Tonne. Das wird keiner einbauen wollen. Also so ein Auto werden Sie nicht betreiben. Da ist also noch einiges an Fortschritt erforderlich. Und außerdem sind die Kohlenwasserstoffe, Öl, Benzin, Diesel unsere wesentliche Speicherform für Energie. Das ist unsere strategische Energiereserve. Wir müssen gesetzlich 90 Tage Ölvorrat anlegen. Wenn wir nur noch auf elektrische fluktuierende Energie setzen, dann haben wir überhaupt keine strategische Reserve. Das heißt, auch dafür benötigen wir eine Lösung. Es gibt eine ganze Reihe von Technologien, ich will die gar nicht im Detail diskutieren. Auf zwei, drei gehe ich noch ein bisschen intensiver gleich ein. Pumpspeicherkraftwerk ist das, was wir alle kennen. Wenn Sie genug Energie, elektrische Energie haben, pumpen Sie Wasser nach oben in ein Speicherkraftwerk. Wenn Sie die Energie wieder benötigen, lassen Sie es zurücklaufen. Da haben wir aber in Deutschland unsere Standorte im Wesentlichen ausgereizt. Wir haben nicht mehr beliebig viele, fast eigentlich gar keine Standorte mehr. Und die gesamte Speicherkapazität, die da drin ist, ist erschreckend niedrig. Wenn wir nur auf elektrische Energie gehen, nicht auf unseren Gesamtenergiebedarf, da sähe das Ganze noch schlimmer aus, wenn wir nur auf elektrische Energie gehen, alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland füllen und dann die elektrische Energieversorgung für Deutschland abschalten und das nur aus den Pumpspeicherkraftwerken rausnehmen, dann haben wir für eine halbe Stunde Energie da drin. Und dann ist aus. Also mechanische Speicherung ist kein besonders dicht gepackter Weg, Energie zu speichern. Solche Druckluftspeicher sind vielleicht noch ganz spannend. Da haben Sie hier in der Nähe einen in Hundorf in Niedersachsen. Wenn Sie genug Energie haben, komprimieren Sie Luft in einen unterirdischen Salzkavernenspeicher von mehreren hunderttausend Kubikmeter Inhalt. Wenn Sie die Energie wieder brauchen, lassen Sie die Luft durch eine Gasturbine raus und sparen einen Turbolader und dadurch wird die Gasturbine effizienter. Damit kriegen Sie ungefähr 45% der Energie wieder raus. Es gibt eine Reihe von anderen Technologien, gehe ich nicht im Detail drauf ein. Viele der Technologien haben eine hohe Effizienz, das heißt, sie kriegen viel von der gespeicherten Energie auch wieder raus. Die liegen alle so bei 80, 90, 70%. chemische Speicher liegen verhältnismäßig niedrig, wenn Sie sich den ganzen Zyklus angucken. Aber die haben einen anderen entscheidenden Vorteil. Wenn Sie hier jetzt mal die Speicherdichte auftragen, wie viel Energie, Kilowattstunden habe ich hier aufgeschrieben, kriege ich in eine Tonne Speicher rein, dann sind die meisten Speicher erschreckend niedrig. Kondensatorspeicher, Spulen, Pumpspeicher hieß hier ganz unten. Fast ganz schlechte Speicherdichte, auch so ein Druckluftspeicher ist nicht gut. Batteriespeicher sind schon verhältnismäßig gut, mit irgendwas wie 200 Kilowattstunden pro Tonne. Und jetzt mögen Sie fragen, warum zeigt der Mann keinen roten Balken beim Flüssigwasserstoff? Das liegt daran, dass wenn ich den Balken mit einzeige, alle anderen Balken hier unten verschwinden. Der einzige, der noch einigermaßen sichtbar ist bei der gleichen Skalierung, ist der Batteriespeicher. Also das ist der entscheidende Vorteil einer chemischen Verbindung als Speicher. Ich kann Riesenmengen in verhältnismäßig wenig Speicher unterbringen. Das ist der Grund, warum wir fliegen mit Kerosin. In chemischen Bindungen steckt Energie extrem dicht gepackt und darauf kommt es beim Fliegen an. Und darauf wird es auch in unserem Energiesystem angucken. Gehen wir mal auf Batterien. Die Lithium-Ionen-Batterie ist die fortgeschrittenste Energietechnologie. Und da fragen wir uns mal, kann man erwarten, dass Autos irgendwann viel weiterfahren können mit einer Lithium-Ionen-Batterie? Das ist eine Vorhersage, wie die Speicherdichte in Wattstunden pro Kilo 2010, 2011, 2012 aussehen würde. Damit schafft man 60, 70 Kilometer. Der Stern ist ein realer Datenpunkt von Opel, der fortgeschrittensten Batteriegeneration für den Opel Ampera. Ist also unter der Vorhersage noch drunter geblieben. Und die Frage ist, werden wir irgendwann besser werden? Naja, mit einer Lithium-Ionen-Batterie wahrscheinlich nicht. Wenn man sich anguckt, wo das Gewicht von einer Lithium-Ionen-Batterie ist, dann ist fast die Hälfte des Gewichts in einer Elektrode. Und das liegt daran, dass diese Elektrode ein sogenanntes Übergangsmetalloxid ist. Das ist Kobaltoxid oder Eisenphosphat, so eine Verbindung. Die wiegt ziemlich viel, 100 Gramm pro Mol, das ist die Bezugseinheit des Chemikers. Und die brauchen wir, um Lithium mit 7 Gramm pro Mol unterzubringen. Das heißt, wir schleppen unheimlich viel Ballast mit uns rum, um dieses kleine Lithium irgendwo unterzubringen. Und es gibt kaum eine Aussicht, da besser zu werden. Und deswegen wird man auf dieser Batterietechnologie vermutlich nicht 500 Kilometer weit mit einem Auto fahren. Da brauchen wir völlig neue Batterien, Metall-Luft-Batterien ist sowas, die kann man nur heute noch nicht wieder aufladen. Das ist eine Speichertechnologie, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil die super spannend ist und in großer Skala installiert ist. Wieder so ein Bildchen, wo man fragen könnte, was ist das? Das ist ein Luftbild eines Parabolrinnen-Solarkraftwerks. Da sammelt man Sonnenenergie, erhitzt damit ein Wärmeträgeröl auf 400 Grad und mit der Hitze treibt man eine Turbine an. Weil es aber nur tagsüber geht, nutzt man einen Teil der Wärme, die in diesem Wärmeträgeröl erzeugt wird und heizt damit 27.000 Tonnen einer Salzschmelze auf 400 Grad auf. Und das befindet sich in diesen Tanks hier. Und in der Nacht, wenn die Sonne nicht mehr scheint, kühlt man dieses Salz auf 300 Grad ab und nutzt die Wärme, um die Turbine zu betreiben. Und damit machen sie aus dieser Kurve des Solarenergiegangs einen Strich, dieses Kraftwerk kann Tag und Nacht produzieren. Und das ist installiert, die gibt es. Und Sie haben vielleicht vom Desertec-Projekt gehört, wo man 100 Gigawatt Leistung für Mitteleuropa durch solche Kraftwerke bereitstellen möchte, die in Nordafrika, Südspanien, Griechenland, Ägypten und so weiter installiert werden. Da brauchen wir ungefähr 2000 solcher Kraftwerke wie das Andasol-Kraftwerk. Als Chemiker lacht mir das Herz. Da brauchen wir 50 Millionen Tonnen Salz und das ist ein Geschäft von ungefähr 30 Milliarden Euro. Da freut sich jeder Chemiker, der dieses Salz dann zur Verfügung stellt. Also da sind auch Geschäfte zu machen, selbst mit etwas, was Deutschland mit Energie versorgt. Letzter Punkt, chemische Speicher. Ich habe Ihnen schon gesagt, man kann in chemischen Bindungen am allereffizientesten Energie speichern. Diskutiert werden heute vielleicht 5 Speichermoleküle, die man nutzen könnte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man Methanol, einen Alkohol, nicht nehmen sollte aus ganz vielen Gründen und dass man Ethanol nur in lokal begrenzten Gebieten nehmen wird, in Brasilien, wo man das effizient anbauen kann. Die anderen sind spannend. Kohlenwasserstoffe kann man über den Fischer-Tropsch-Prozess aus Biomasse herstellen und die werden wir auf Jahrzehnte zum Fliegen benötigen. Da kommen wir nicht drum rum. die werden wir weiterhin brauchen. Man wird kein Flugzeug mit Batterien fliegen und auch nicht mit Wasserstoff. Also die werden wir auch benötigen. Und dann haben wir im Wesentlichen Wasserstoff und Methan als Rückgrat unserer Energieinfrastruktur. Wasserstoff ist ein toller Energiespeicher. Das Problem ist nur, wenn wir elektrisch anfangen, dann müssen wir elektrolysieren, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten, speichern, rückverstromen. Ich komme am Ende, wenn es wirklich ganz gut läuft, mit 30% der reingesteckten Energie wieder raus. Eine Batterie schafft mindestens 80% der Energie wieder zurückzugeben. Also Wasserstoff sollte man nur dann nehmen, wenn es nicht anders geht. Aber dann ist es ein toller Langzeitspeicher, den ich in riesigen Kavernen einlagern kann, mit dem ich wirklich auf der Ebene des Energiesystems speichern kann. Und schließlich haben wir noch ein weich umstellbares Medium, Methan, die wesentliche Komponente vom Erdgas. Das kann ich zunächst aus Erdgas nehmen, dann kann ich vielleicht Gashydrate anzapfen. Die Biogasproduktion, die uns Methan erzeugt, ist einer der effizientesten Wege, aus Biomasse Energie zu machen. Also kann ich ganz weich von unserem jetzigen Erdgas auf ein regeneratives Erdgas umstellen. Wir haben in Deutschland eine gigantische Speicherkapazität, 20 Milliarden Kubikmeter, das ist ein Fünftel des Jahresbedarfs. In unterirdischen Speichern weitere 20 Milliarden sind geplant. Also das könnte tatsächlich sogar saisonale Schwankungen ausgleichen. Und diesen Speicher kann ich aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen speisen. Also Wasserstoff und Methan werden sicherlich wichtige Infrastrukturkomponenten sein, um mit dieser fluktuierenden Energie, die wir aus Wind und Photovoltaik bekommen, umzugehen. Ich gehe nicht auf die Fusion ein. Wenn Sie das interessiert, kann ich im Nachgang noch was dazu sagen, die vielleicht nach 2050 ob man ein ganz anderes Prinzip unseren Energiehunger befriedigen darf, sondern möchte zum Ende kommen. Ich habe Ihnen, glaube ich, einen Reigen versucht zu zeigen, wie ich vor dem Hintergrund des Wandels unserer Energiesysteme auf neue Arten fossiler Energieträger setzen kann, wie ich Biomasse nutzen kann, um Grundlast zu erzeugen, Photovoltaik, entweder basierend auf kristallinem Silizium, die blauen Photovoltaikzellen, die Sie kennen, oder sogenannte organische Photovoltaik, Plastik-Solarzellen, die billiger sein könnten, selbst wenn sie nicht so effizient sind. Windkraftwerke können einen erheblichen Beitrag leisten, ist heute der größte Teil regenerativer Energien. Das ist ein Batteriespeicher, der in Japan installiert ist, mit einem Windkraftwerk, um Flauten zu überbrücken, bin ich nicht drauf eingegangen, plus dieser Wärmespeicher im solarthermischen Kraftwerk. Und ganz am Ende habe ich was zu chemischen Speichern gesagt, Wasserstoff, Methan als chemischer Speicher. Und über die Fusion habe ich Ihnen nichts erzählt, aber die ist auch nach 2050 erst soweit. Und vielleicht beschränken wir uns erstmal darauf, die Probleme bis 2050 zu lösen und hoffen dann weiterzugehen. Vielen Dank.